Ich sehe es gar nicht als Krankheit.
Kennt man einen Autisten, kennt man einen Autisten.
Wir wissen und kennen den Versorgungsmangel wirklich schon seit Jahren.
Hi, wie geht's dir?
Naja, wollen wir drüber sprechen?
Und damit willkommen bei Mental Health Radio, der Sendung zu psychischer Gesundheit mit Golly Marbo und Iris Haschek. Heute sprechen wir bei Mental Health Radio über zwei Diagnosen, die in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt sind. ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, und Autismus. Mit der zunehmenden Sichtbarkeit werden auch immer mehr Stimmen laut, die ADHS und Autismus als Modediagnosen bezeichnen. Wie kommen solche Zuschreibungen zustande? Und wie können Wege zur Diagnose, Therapie und Bewältigung aussehen?
Es gibt nicht normal und abnormal.
Es gibt viele bunte Zwischenformen.
Klaus Wawrig ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und Psychiatrie. Im Jahr 2000 übernahm er die ärztliche Leitung des Ambulatoriums Sonnwendviertel in Wien. Und 2020 eröffnete er dort das erste österreichische Autismus-Therapie- und Kompetenzzentrum für Kinder. Klaus Wawrig. Die Vielfalt der Merkmale von Autismus, die kennen wir jetzt, weil es gerade Trend ist aus den Medien, aus den sozialen Medien. Aber ich zum Beispiel habe als Kind den Film Rain Man gesehen. Und das war für mich so der allererste Kontakt zu Autismus überhaupt. Viele Jahre habe ich gedacht, genau so schaut Autismus aus und nicht anders. Mittlerweile wissen wir, es kann auch ganz anders sein. Aber was genau ist denn Autismus überhaupt?
Also wenn ich darauf eine Antwort wüsste, wäre ich Nobelpreisträger. Aber man kann es herunterbrechen, der Kern ist die Kontakt- und Kommunikationsstörung. Und die gibt es aber in verschiedenen Formen. Das, was Sie angesprochen haben, Rain Man, das ist halt eher in die Richtung des sogenannten Asperger-Autismus. Das sind Menschen, die werden von anderen als Sonderlinge erlebt, tun sich schwer, Emotionen von anderen zu verstehen, Gesichter, Mimik zu lesen, sind aber oft dafür wiederum kognitiv sehr fit und sind sehr sprachbegabt. Wohingegen der Typus des sogenannten frühkindlichen Autismus, die Kinder meistens viel, viel früher betrifft, eben schon erstes, zweites Lebensjahr, die oftmals gar keine Sprache entwickeln oder Fantasiesprache, die nur sie verstehen, aber niemand anders. Manchmal ein paar Brocken aus dem YouTube Englisch lernen und die Eltern missverstehen, dass das Kind kann schon eine Fremdsprache, aber die Sprache wird nicht sozial, dialogisch, kommunikativ eingesetzt. Und wenn beides nicht klassisch zutrifft, dann kann man noch den dritten Typus, den sogenannten atypischen Autismus, nennen.
Rain Man ist ein preisgekrönter Hollywood-Film von 1988 mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Er spielte eine zentrale Rolle darin, Autismus einem breiten Publikum vorzustellen. Die Vielfalt und Komplexität des gesamten Autismus-Spektrums wurde nicht gezeigt. Obwohl es sich nun bei Autismus und ADHS um zwei unterschiedliche Diagnosen handelt, stehen sie in enger Verbindung zueinander. Beide betreffen das zentrale Nervensystem und wirken sich auf Konzentration, soziale Interaktion und Kommunikation aus.
Es ist so, dass man inzwischen jetzt aktuell davon ausgeht, und das entspricht auch unseren Beobachtungen, dass sehr viele Menschen im Autismus-Spektrum zusätzlich eine ADHS haben. Da geht man sogar von bis zu 50% aus. 40-50% sagen viele von den Menschen im Autismus-Spektrum haben auch die ADHS-Neurologie. Und von den Menschen mit ADHS gibt es ein bisschen unterschiedliche Befunde, aber sagt man oft so, dass an die 20% könnten da auch im Autismus-Spektrum sein.
Michaela Hartl ist Sonder- und Heilpädagogin mit umfassender Expertise als Autismus-Trainerin und Fachberaterin sowie ADHS-Trainerin für Erwachsene und Kinder.
Ist denn ADHS überhaupt eine Krankheit?
Ich würde es viel eher als einen Wesenszug bezeichnen. Mir gefällt ganz gut der Ausdruck, eine Normvariante. Wenn man sich die Prozentzahlen anschaut und wie viele Menschen in dieses ADHS-Spektrum hineinfallen, sieht man, dass es auch keine ganz große Ausnahmeerscheinung ist, sondern es ist eine Variante, wie die Neurologie aufgebaut sein kann, wie die Verarbeitung von Wahrnehmungen aussehen kann und wie dann entsprechend auch die Reaktionen aussehen.
Das heißt also, man nimmt die Welt anders wahr.
Genau, man nimmt die Welt anders wahr und man verarbeitet das, was man so erlebt, auf eine spezifische Weise, die sich in bestimmten Aspekten unterscheidet von dem, wie die allermeisten Personen in der Durchschnittsbevölkerung wahrnehmen und verarbeiten. Und dadurch sind das Personen, die ein bisschen anders reagieren, die ein bisschen einen anderen Blick haben auf die Dinge um sie herum, was zum einen eine ganz große Bereicherung bedeutet und zum anderen aber in unserer Gesellschaft, die natürlich in ihren Strukturen auf das ausgelegt ist, wie die meisten Menschen, ich sage jetzt mal, funktionieren, auch zu Schwierigkeiten für die Personen im ADHS-Spektrum führt.
Prägend für ihre Arbeit im Bereich ADHS ist auch ihre Tätigkeit als Vizepräsidentin und Landeschefin für Österreich im international agierenden Verband der Neurodiversität.
Die neurologischen Abweichungen sind die Menschen, die ein bisschen anders funktionieren als die allermeisten. Und der Überbegriff ist dann die Diversität, die neurologische Diversität oder Neurodiversität, das heißt die Vielfältigkeit. Und im Begriff Neurodiversität, der soll einfach zeigen, es gibt nicht normal und abnormal, normal und krank, normal und behindert, sondern es gibt einfach eine Vielfalt. Und in die Vielfalt fällt jeder hinein mit seiner individuellen Art.
Der Facharzt Klaus Wawrig.
Das ist für mich als Mediziner ein bisschen schwer zu beantworten, weil die sogenannte Autismus-Spektrum-Krankheit ist keine Diagnose, die in irgendeinem Manual wirklich vorkommt, sondern die ist quasi eine aus der Community geschaffene, die eben meint, es gibt nicht nur den frühkindlichen und den Asperger und den Automatismus, sondern es gibt viele bunte Zwischenformen davon und unterschiedliche individuelle Ausprägungen, was ja auch stimmt. Und die Idee war sozusagen, das Spektrum in einer Range von bis ist bunt und irgendwo im Spektrum kann sich der ein oder andere Mensch dann definieren oder sein.
Facts und Figures. Etwa 4% der Erwachsenen weltweit leben mit diagnostiziertem ADHS. Bei Kindern ist die Zahl höher und liegt zwischen 5% und 10%. Von Autismus ist weltweit mindestens eines von 100 Kindern betroffen. Auffällig ist hier die Geschlechterverteilung. Auf ein Mädchen kommen 2 bis 3 Jungen mit Autismus. Wie hoch jedoch die Dunkelziffer der Nicht-Diagnostizierten ist, bleibt unbekannt.
Das Wollen zündet ihn einfach nicht.
Erklärt Michaela Hartl ADHS aus der Sicht der Neurowissenschaft.
Das ist beim Neurotypischen so. Es gibt die primären Zünder. Die zünden tatsächlich neurologisch diesen Bereich, die exekutiven Funktionen, die feuern dann im Hirn an und machen, dass ich das einfach tue. Und was sind diese Zünder? Das ist einfach, dass ich es will, dass ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich es wem versprochen habe, dass mir das Resultat wichtig ist. Und das bringt mich dazu, auch eine unangenehme Tätigkeit zu tun, mich einfach hinzusetzen und es zu machen. Dann gibt es bei jedem Menschen auch noch die sekundären Zünder. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Artikel schreiben oder einen Vortrag vorbereiten muss, bin auch ich manchmal etwas knapp dran oder so und irgendwann brennt der Hut, dann kommt dieser Stress dazu und dann arbeite auch ich jetzt nochmal auf Hochtouren. Das sind die sekundären Zünder. Bei ADHS ist es so, dass diese primären Zünder, ich will es machen, es ist mir wichtig, ich habe es wem versprochen, einfach nicht funktionieren. Die zünden diesen neurologischen Bereich nicht. Und das hat nichts mit Motivation zu tun.
Dennoch wird von ADHS betroffenen Menschen oft vorgeworfen,
das ist respektlos oder der ist halt nicht motiviert, der will halt nicht, wenn er nur wollte, könnte er.
Wo liegen denn die Ursachen für ADHS?
Es ist erblich bedingt. Man weiß inzwischen schon, dass eine ganz starke genetische Komponente vorhanden ist. Und es ist jetzt nicht ein bestimmtes spezifisches Gen gefunden worden und man geht davon aus, dass es auch nicht so ist, sondern man spricht manchmal von einem Genpool, also von mehreren Genen in bestimmten Bereichen. Wenn die verändert sind oder wenn einige davon verändert sind, dann tritt diese ADHS auf. Man weiß, dass es in Familien gehäuft dann vorkommt, wo die Eltern oder Kinder oder Geschwister dann jeweils betroffen sind. Aber es ist so, dass Umweltfaktoren das Auftreten und die Art, wie die ADHS sich dann im Alltag zeigt, auch mit beeinflussen.
Wir wissen es bis heute nicht.
So Klaus Wawrig zur Ursachenbeschreibung bei Autismus.
Es gibt halt immer die Hypothese, dass es schon einen genetischen Hintergrund wohl haben wird, weil es familiäre Häufungen gibt, aber familiäre Häufung allein ist ja auch noch nicht der Beweis für einen genetischen Hintergrund. Es wurden Impfungen angeschuldigt, es sind Umweltbedingungen, Ernährung, alles Mögliche hat es in der Diskussion schon hinauf und hinunter gegeben. Aber bis heute, muss man sagen, hat man weder das Autismus-Gen gefunden, noch den Schadstoff, der es verursacht, noch die Impfung, die das wirklich ausgelöst hat.
Die Würde des Menschen und die Person ist unantastbar.
Willkommen in einer der vielen Schulen der Psychotherapie, vorgestellt von der Vorsitzenden des Ausbildungs- und Methodenforums des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie, Susanne Pointner.
Die personenzentrierte Psychotherapie, was unterscheidet denn die personenzentrierte Psychotherapie von der klientinnenorientierten Psychotherapie?
Also die personenzentrierte Psychotherapie hat sich auch aus diesem humanistischen Feld heraus entwickelt und diese Wurzeln sind alle im Rogerianischen. Der Personbegriff ist hier noch einmal ganz wichtiger. Also diese Annahme, da gibt es ein freiendes, gestaltetes Wesen in dir und die philosophische Auseinandersetzung damit und die theoretische Auseinandersetzung damit in der Ausbildung hier noch mehr betont wird. Also was ist Person und wie ist die zu verstehen und wie ist die aufzufinden? Das wird jetzt für den Klienten vielleicht gar nicht mehr so spürbar sein, aber in der Ausbildung selber prägt es natürlich trotzdem die Haltung.
Ich denke an die Gedenkstätten rund um den Holocaust, wo den Menschen wieder Namen gegeben worden sind, statt der Nummern, die sie vorher gekriegt haben.
Ja, genau. Also das, wir würden sagen, die Würde des Menschen, die liegt eben in der Person und die Würde des Menschen und die Person ist unantastbar. Und wir würden sagen, im Grunde hat jeder so einen personalen Kern. Niemand ist auf die Welt gekommen und war Psychopath oder hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung gehabt, sondern das sind Verformungen, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Mensch an sich ein beziehungsorientiertes Wesen ist, ein Wesen, das eigentlich wertorientiert ist, also dass die Person an sich gutes Leben möchte für sich und andere, aber leider sehr früh es natürlich zu sehr starken Verformungen kommen kann, sodass ich glaube, nur indem ich andere beherrsche oder vernichte, kann ich zu meinem erfüllten Leben kommen. Aber dass das eben eine Fehlhaltung ist, die auch vielleicht irreparabel ist, aber was immer den Versuch wert ist, dazu zu kommen.
Also eine Person bedeutet auch, dass Sozialkompetenz wieder gelernt werden könnte.
Ja, und dass ich davon ausgehe, dass jeder, auch wenn das ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung ist oder ein Mensch mit einer schweren Behinderung, dass etwas in dieser Person auffindbar ist.
Ist relativ aufwendig.
Das ist nicht irgendetwas, wo man schnell einen Test macht.
Der Weg kann durchaus länger dauern.
Das sagen die ExpertInnen über die Diagnostik bei Autismus und ADHS. Der Autismus-Experte Klaus Wawrig ist auch Mitbegründer der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, deren Ehrenpräsident er heute ist.
Herr Wawrig, es ist ja nicht so, dass man jetzt einen Bluttest macht und dann sagt man, du bist autistisch oder du bist im Spektrum, sondern das ist etwas komplizierter. Wie wird denn überhaupt diagnostiziert?
Naja, das eine ist, dass die erste Wahrnehmung meistens von der Außenwelt stammt, also den Eltern, dass sie merken, ihr Kind entwickelt sich anders als das von der Nachbarin oder von der Freundin oder auch aus dem Kindergarten schon von den Pädagoginnen. Die autismus-spezifische Diagnostik ist relativ aufwendig und dauert doch mehrere Termine, oftmals auch mit zwei Therapeutinnen gleichzeitig. Wenn das ein doch sehr klares Bild ergibt, dann trauen wir uns auch die Diagnose in relativ kurzen Zeitraum sozusagen festzulegen. Dort, wo wir uns nicht so sicher sind, wird es durchaus auch einmal in ein therapeutisches Setting übernommen und die Diagnostik in einem Viertel oder halben Jahr wiederholt, um zu sehen, wie weit hat sich's verändert, das Verhalten des Kindes.
Neben ihrer Tätigkeit als Autismus- und ADHS-Trainerin ist Michaela Hartl Gründerin des Instituts Achtung und stellvertretende Obfrau des Vereins Team ADHS.
Wie ist denn der Weg zur Diagnose?
Es können Psychiater diagnostizieren, es können auch Psychologen sehr oft, am allerhäufigsten würde ich sagen, diagnostizieren bei uns in Österreich die Psychologen. Aber prinzipiell wird die hypoaktive oder die nicht körperlich hyperaktive Form schon schwerer erkannt. Bei Frauen wird schwerer erkannt, bei Erwachsenen wird schwer erkannt. Das heißt, Diagnostik wäre wichtig zu jemand, der spezialisiert ist und der auch die nicht so typischen Formen von ADHS erkennen und diagnostizieren kann. Das macht man dann beim Psychologen und da kriegt man dann eine offizielle, meistens mehrseitige ADHS-Diagnose. Das sind meistens 2 oder mehr Termine, braucht das. Das heißt, es ist nicht irgendetwas, wo man schnell einen Test macht, sondern es sind sowohl Gespräche, Explorationen, auch geht es auch um die Vergangenheit und um die Kindheit. Und dann sind es meistens Tests am Computer. Und aus dem Gesamtbild macht der Psychologe, erstellt dann die Diagnose.
Auch der Sozialarbeiter Martin Eisner, selbst von ADHS betroffen, kann aus dem Fachgebiet der ADHS-Diagnose berichten.
Man sollte schon 2, 3 unterschiedliche Diagnosen einholen. Aber wenn man, sagen wir mal, in sich das Gespür hat, ich bin so ständig getrieben, ich finde kein Ziel und das zieht sich aber durch. Es ist nicht nur jetzt die Phase, weil ich gerade in einer Lebenskrise bin, sondern auch wenn das Leben eigentlich ganz normal läuft und es mir gut geht, bin ich dauernd getrieben, fühle mich unwohl, ja, schaffe die Dinge nicht. Dann sollte man also wirklich den Weg mal zum Arzt und zum Psychiater machen.
Michaela Hartl.
Ja, sehr spannend, weil es immer noch auch in den Lehrbüchern oder sagen wir die Studienlage immer noch zeigt, dass es auch jetzt noch gehäuft bei Männern vorkommt. Viele auch Fachleute gehen eigentlich noch davon aus, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es so, dass es bei Frauen nur so viel weniger erkannt wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es auf die Geschlechter eigentlich gleich verteilt ist.
Facts und Figures. Denn ADHS äußert sich bei Frauen oft anders als bei Männern. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 haben Frauen mit ADHS eher eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, während Männer eher impulsiv und hyperaktiv sind. Bei Männern treten häufig externalisierende Störungen wie Substanzmissbrauch, Verhaltensstörungen oder antisoziale Persönlichkeitsstörungen auf. Frauen zeigen häufiger internalisierende Störungen wie Angst, Depression oder Bulimie. Auch bei Autismus gibt es geschlechterspezifische Unterschiede. Mädchen mit Autismus haben einen größeren Wortschatz als Jungen und ahmen ihre Eltern seltener nach. Sie neigen auch stärker dazu, ihre Symptome zu verbergen. Wir alle erleben im Alltag Situationen, in denen wir uns anpassen und anders darstellen, als wir sind, um in eine Welt zu passen, die uns nicht immer versteht. Dies gilt insbesondere für Menschen mit ADHS und Autismus. Sie navigieren durch ein Labyrinth sozialer Erwartungen, oft auf Kosten ihres Wohlbefindens. Diese Anpassung, das sogenannte Masking, findet meist unbewusst statt. Um als neurotypisch wahrgenommen zu werden und weniger aufzufallen, versuchen sie, Verhaltensweisen zu unterdrücken oder Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion zu kompensieren. Das kostet Energie und verschleiert die eigene Identität. Weiterführende Informationen und Links zu unseren Themen finden Sie auf mentalhealthradio.eu. Eine neue Folge erscheint alle 14 Tage auf Radio Technikum City und außerdem überall dort, wo es Podcasts gibt.
Moment der Erleuchtung
nennt Martin Eisner seine Diagnose.
Durch meinen damaligen Hausarzt bin ich aufmerksam gemacht worden, dass da war ich in einer persönlichen Krise und da hat mein Hausarzt gesagt, ich sollte mal schauen, ob da ein ADHS möglicherweise vorliegt, was ich zu der Zeit auch noch eher in die Richtung kindhaftes Verhalten gelegt habe. Was mir dann passiert ist, war ein Moment der Erleuchtung, den offenbar viele haben, die diese Diagnose sehr spät bekommen, nämlich man geht ein ganzes Leben durch und stellt fest, ey, wow, okay, dann bin ich ja gar nicht doof, dumm oder sonst irgendetwas oder passe nicht in die Welt, komme von einem anderen Planeten, sondern dann habe ich wahrscheinlich eben eine Sichtweise der Welt, die ich mit nur wenigen teile und entsprechend auch an die Grenzen stoße, die eine Gesellschaft vorgibt, die unter diesen Umständen nicht lebt, sondern eben unter anderen. Der erste Weg ist immer natürlich zum Arzt.
Martin Eisner ist derzeit auch Psychotherapeut in Ausbildung.
Und von Vorteil einen Psychiater, der auch ADHS im Programm hat, weil es eben sehr diffizil ist, weil es eine sehr eigene Störung oder eine sehr eigene Wahrnehmungseigenschaft ist. Und ich habe auf meinem Weg, waren sicher einige Monate, bis ich dann die Diagnose hatte, was sehr gut war. Ich war noch in Deutschland, in München, bin da eben von meinem Hausarzt zum Psychiater, der sich eben mit ADHS sehr gut ausgekannt hat, kam dann auch in eine Klinik und erst eigentlich durch diesen Klinikbesuch wurde ich richtig darauf hingewiesen, das ist jetzt typisches ADHS, das da bin eher ich, ja, also darf man ja vergessen, ich bin ja nicht das ADHS, das ist eine Komponente von mir, aber es gibt für Autisten einen Spruch, kennt man einen Autisten und genauso ist es beim ADHS halt auch. Ja. Also der Weg kann durchaus länger dauern.
Facts und Figures. Viele Menschen mit ADHS haben mindestens eine zusätzliche psychische Erkrankung. Depressionen und Angststörungen sind sehr häufig. Auch bei Autismus treten oft zusätzliche Erkrankungen auf, wie Epilepsie, Depressionen, Angststörungen, Verhaltensauffälligkeiten wie Selbstverletzung sowie Schlafstörungen und ADHS. Martin Eisner hat Achtung gemeinsam mit Michaela Hartl gegründet. Er ist Leiter des Vereins Team ADHS sowie Partnerchef für Österreich im Verband Neurodiversität. Die Diagnose ADHS wurde bei ihm erst im Erwachsenenalter gestellt.
Wenn Sie zurückblicken in Ihre Kindheit und Jugend, was sind denn da so die Wahrnehmungen, die Sie jetzt in der Rückschau dieser ADHS-Prägung zuordnen können? Was hat das mit Ihnen zum Beispiel und Ihren Freundschaften gemacht? Was hat das mit Ihrem Verhältnis zu den Eltern gemacht?
Fragt Golimabo Martin Eisner.
Naja, ich habe jetzt, sagen wir mal, vor allem was so Freunde angeht, habe ich oft Erfahrung gemacht, dass ich als Außenseiter betrachtet wurde. Und zwar als sympathischer Außenseiter, ja, weil wir ADHSler können ja einen unglaublichen Charme entwickeln, müssen wir auch. Ja, eine gewisse auch Selbstironie, um nicht zu sagen Selbstsarkasmus schon teilweise. Und damit schafft man es durchaus auch, beliebt zu werden. Aber trotzdem ist man immer so derjenige, der Schussel. Wenn man das so nimmt, kann man als Komödiant wunderbar durchs Leben kommen. Es bleibt trotzdem dieser schale Geschmack dessen, dass es nicht gereicht hat. Es zieht sich wirklich durch, dass ich immer wieder unheimliche Anstrengungen in Dinge investiert habe, die anderen relativ einfach gefallen sind, die andere gut hingekriegt haben. Ich hingegen aber mit der doppelten und dreifachen Anstrengung nicht, ja, oder einfach schlechtere Ergebnisse hatte. Du bist faul, streng dich ein bisschen mehr an.
Mit solchen und ähnlichen Aussagen werden nicht diagnostizierte Personen oft konfrontiert.
Das ist etwas, was ich so richtig als eine Art Muster bei mir entwickelt habe, das sofort in mein Gehirn schießt, wenn ich vor einer Aufgabe stehe. Auch als Erwachsener hört man sich das natürlich auch oft an. Und wenn man dann nicht eine Resilienz entwickelt, um damit klarzukommen, um auch zu sagen, hey, wow, okay, ich mache es halt auf meine Weise, kann das sehr schnell in Depressionen und sehr starke psychische Störungen führen.
Die Belastung soll man wegmachen können.
Michaela Hartl.
Wie ist denn das mit der Therapie und wie ist das mit einer etwaigen Heilung, falls wir jetzt davon ausgehen, dass es eine Krankheit ist?
Ich sehe es gar nicht als Krankheit und entsprechend auch nicht als Heilung, was auch schade wäre, weil Menschen mit ADHS sehr spannende und sehr bereichernde Charaktere sind. Ich würde überhaupt nicht wollen, dass man von einem Menschen, den ich jetzt kennenlerne, der eine ADHS hat, die ADHS komplett wegmachen könnte. Aber die Belastung soll man wegmachen können. Und insofern ist das heilsam oder kann das eine Heilung sein, eine Heilung von der Belastung, eine Heilung von dem Stress, eine Heilung von den Ängsten, eine Heilung von den Problemen. Das ja. Und da gibt es verschiedene Schienen, wie man das angehen kann.
Auch Leonhard Thun-Hohenstein, Begründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg, äußert sich zum Thema ADHS-Therapie.
Es gibt ja auch eine sehr heftige Diskussion, ob das überhaupt ein eigenes Krankheitsbild ist. Das taucht immer wieder auf. Im Moment ist es so, dass die Kinderpsychiatrie sieht an den strengen Kriterien gemessen als ein Krankheitsbild, das ja auch sehr erfolgreich behandelbar ist. Also insofern ist es nützlich, hilfreich, es zu verwenden und auch zu behandeln. Wir haben ja schon öfters Krankheiten gehabt, die dann in Wirklichkeit dann plötzlich ganz was anderes waren, auch in der somatischen Medizin. Also im Moment ist es so und im Moment ist es auch hilfreich, weil mit dem Ritalin ja ein Medikament zur Verfügung steht, dass das zumindest ganz gut so aufbereitet, dass die Kinder wieder lernfähiger werden. Allein ist es keine gute Therapie. Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine Krücke, die dem Hirn ermöglicht, die Aufmerksamkeit besser zu steuern. Aber Therapie heißt dann, dass ich diese verbesserte Steuerungsmöglichkeit nutze, um sie zu trainieren, damit sie mir dann bleibt, wenn ich das Ritalin wieder absetze. Und das ist ganz ein wichtiger Teil, dass Psychotherapie und Psychoedukation und Ergotherapie, die gehören da unbedingt dazu.
Die Therapie von Autismus geht über die Behandlung in der Klinik hinaus, so Klaus Wawrig.
Autismustherapie heißt, hochfrequent zu behandeln, also 2 bis 3 Mal in der Woche, nicht nur einmal, mit spezifischen Ausbildungshintergrund der Therapeutinnen und mit Home Treatment. Das heißt, das, was hier zum Teil mit den Kindern geschafft wird, muss ja nicht zu Hause funktionieren. Das heißt, wir gehen auch nach Hause. Es ist ein sogenanntes interdisziplinäres Team. Das heißt, setzt sich zusammen aus Heilpädagoginnen, aus Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, Psychologinnen, wie auch immer. Das Spezifische daran ist aber, dass alle noch eine autismus-spezifische Zusatzausbildung haben. Das ist das Wesentliche. Es ist nicht eine Therapieform für das Thema zuständig, aber wir wissen, dass es dafür ein zusätzliches Wissen, eine zusätzliche Kompetenz schlicht und einfach braucht.
Es gibt viele Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-präevention.gv.at finden Sie Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Unter 142 erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an Rat auf Draht wenden unter 147 und auf bittelebe.at Online-Infos finden. Alle diese Angebote sind kostenlos und können anonym genutzt werden. In jeder Folge stellen wir eine Hilfseinrichtung vor.
Begleite mich auf meiner Reise, aus Teil meiner Fantasie. Vorbei an Tsunamis aus Tränen, vorbei an Stürmen aus Wut. Vorbei an zerfallenen Plänen, hindurch durch die Türe des Muts.
So schaut's aus. Im Autismus-Therapie- und Kompetenzzentrum im Ambulatorium Sonnwendviertel. Der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und Psychiatrie Klaus Wawrig ist ärztlicher Leiter und Gründer des Zentrums. Klaus Wawrig, wie genau kann man sich das vorstellen, wenn hier jetzt ein Kind herkommt, das im Verdacht steht, eventuell Autismus zu haben?
Kommt eben darauf an, ob diese Diagnose extern schon mitgebracht wurde oder nicht. Es gibt immer wieder Kinder, die haben schon woanders die Diagnose erhalten und wollen dann nur mehr die Therapie hier bei uns. Die kommen dann quasi direkt in den Kreislauf der Therapiewarteplätze und der Therapieangebote. Und die, wo einmal nur das vielleicht außergewöhnliche, bizarre Verhalten geschrieben wird und die Frage noch offen ist, kommen in den diagnostischen Weg und da bin eben ein Teil davon ich mit der medizinischen Diagnostik und ein Teil die psychologische Diagnostik und die wird dann gemeinsam abgeschlossen und in einem Befund mit den Eltern besprochen.
Das Zentrum hat sich mit seinen therapeutischen Angeboten auf jüngere Kinder spezialisiert. Das Höchstalter liegt bei 14 Jahren.
Therapien mit größeren Kindern werden auch von uns dann immer wieder mal eher nach außen, Österreichische Autistenhilfe und andere Netzwerke verwiesen, auch weil wir unsere Therapiemodule eben mit 9 Monaten beschränken, damit wir überhaupt einen Durchgang haben und neue Kinder aufnehmen können. Und natürlich ist in 9 Monaten kein Autismus geheilt. Und wir versuchen dann eben Anschlusstherapie draußen zu vernetzen und zur Verfügung zu stellen. Nach 14, muss ich Ihnen gestehen, wird es noch viel enger. Und knapper, dann gibt es so gut wie fast gar kein Angebot mehr.
Offiziell verfügt das Autismus-Therapiezentrum über 42 Behandlungsplätze. Mehr als 100 Kinder werden nicht nur hochfrequent, sondern auch in anderen Settings betreut. Das Zentrum ist ausschließlich für die Behandlung von Kindern aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk zuständig. Aktuell nimmt die Klinik jedoch keine neuen PatientInnen mehr auf.
Wir haben so an die 70 bis 80 Kinder auf der Warteliste. Das heißt, vom Zeitraum, weil wir 9-Monat-Turnusse hier haben, würde das etwa 1,5 Jahre dauern, bis sie einen Therapieplatz bekommen können. Und da haben wir uns entschlossen zu sagen, das ist einfach kein seriöses Angebot mehr an ein Kind, dessen Entwicklungsfenster ja auch irgendwann einmal wieder zugehen.
Woran liegt es, dass wir gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo ja jeder Politiker, jede Politikerin sagt, die sind unsere Zukunft, dass wir gerade da so lang brauchen, um überhaupt irgendwo hinzukommen?
Ja, da habe ich leider keine Antwort für Sie, die mir irgendwie schlüssig erschienen ist in den letzten Jahren. Wir wissen und kennen den Versorgungsmangel wirklich schon seit Jahren, aber offensichtlich ist die Kindergesundheit dann an der Prioritätenliste selten ganz oben. Auf der anderen Seite ist eben dieses Problem zwischen Sozialversicherung, Länderzuständigkeit, Bundeszuständigkeit immer wieder so, dass der Ansprechpartner noch nicht wirklich klar ist. Wer fühlt sich denn verantwortlich für die Kindergesundheit? Und damit wird diese heiße Kartoffel halt leichter mal auch immer dem anderen zugeschoben.
Infos zum Autismus-Therapiezentrum finden Sie online unter vkkj.at. Facts und Figures. Bei Kindern mit unbehandeltem ADHS ist die Wahrscheinlichkeit von Schulschwierigkeiten und Schulabbruch erhöht. Etwa 3/4 der Kinder mit diagnostiziertem ADHS erhalten eine Behandlung. Erwachsene mit ADHS sind häufiger substanzabhängig. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie die Störung selbst. Einige der Suchtmittel haben jedoch eine ähnliche Wirkung auf das Gehirn wie ADHS-Medikamente. Dies führt zu einer Art Selbstmedikation. Auch die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Demenz ist hoch, wie eine Studie aus Israel jetzt herausfand. Bei ADHS-PatientInnen besteht ein fast 3-mal so hohes Demenzrisiko.
Es ist zweischneidig.
So der Pädagoge und Sozialarbeiter Martin Eisner über die Darstellung von ADHS in sozialen Medien.
Gut ist daran, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit stärker wird. Schlecht daran ist, dass man es tatsächlich als Modediagnose bezeichnet. Der Begriff ist, wie seine Definition, sehr, sehr schwammig.
Verwenden ungern das Wort Social Media.
Beginnt Klaus Wawrig, ärztlicher Leiter und Gründer des Autismus-Therapie- und Kompetenzzentrums, seine Argumentation beim Thema Social Media.
Weil sie für mich keine sozialen Medien sind, sondern eher genau das Gegenteil davon. Also ich nenne es halt üblicherweise die virtuellen Medien. Und die virtuelle Welt ist natürlich einerseits eine große Erweiterung im Horizont für viele Menschen. Andererseits kennen wir und wissen wir, dass es dann halt so Echoräume gibt und Blasen, in denen quasi einzelne Themen ständig wiedergekäut werden. Und was dort ein bisschen hip ist oder gerade modern ist, wird halt hundertfach wiederholt.
Martin Eisner.
Tatsache ist, dass es dann sehr schnell verschrien ist. Bis hin zu so Gags, früher gab es kein ADHS, da habe ich eins vor die Rübe bekommen und dann war wieder alles geregelt. Also das heißt, es ist eigentlich zweischneidig. Auf der einen Seite sieht man es und merkt, oh, da ist irgendetwas anders. Auf der anderen Seite sagt man, naja gut, wir kommen ja alle mal spät. Ja, und wir haben halt als Kinder anders erzogen worden. Es ist zweischneidig und es, solche Sendungen wie die hier zum Beispiel, wo es wirklich anspruchsvoll eingehend verdeutlicht wird, gibt es leider noch viel zu selten.
Klaus Wawrig.
Das, wo wir eher das Problem sehen, ist, dass Kinder oft den Bildschirm quasi als Babysitter in Familien bekommen, die sonst oft sich schwer tun mit Erziehung, die strukturschwach sind, wo wenig Förderangebot in der Familie herrscht. Und diese Kinder haben dann oft wirklich ganz bizarre Sozialverhaltensstörungen, die durchaus an Autismus erinnern können oder nahe dran sind. Allerdings gehen die meistens auch wieder vorüber, wenn man es in einem relativ frühen Zeitpunkt erwischt und tatsächlich die Bildschirmzeit deutlich reduziert und andere Angebote setzt.
Mental Health, do it yourself. Der Werkzeugkasten für die Seele. Was können wir selbst für unser Wohlbefinden tun? Heute entwickeln wir ein Basic-Projekt, das die Grundlage für viele komplexere Mental Health Do-It-Yourselfs bildet. Die Verständnislackierung für psychische Gesundheit. Die nötigen Materialien sind einfach zu bekommen und es ist so vielseitig, dass man am besten auf Vorrat arbeitet. Dafür brauchen wir eine große Dose Einfühlungsvermögen und mindestens eine Folge Mental Health Radio Wissen über psychische Erkrankungen. Alternativ können auch Infoartikel, Bücher, Videos oder andere Medien verwendet werden. Hier gilt, mehr ist mehr. Man kann nicht zu viel verwenden. Wichtig ist nur die Materialqualität. Beginnen wir mit der Arbeit. Erster Schritt, Rost entfernen. Schauen Sie genau hin. Fällt Ihnen auf, wie bestimmte Themen, zum Beispiel ADHS und Autismus, durch ihre erhöhte Sichtbarkeit zu sogenannten Trenddiagnosen geworden sind? Dabei wird oft fälschlicherweise unterstellt, dass es den Betroffenen nur um Aufmerksamkeit ginge. Diese rostige Schicht müssen wir erst einmal ordentlich abschleifen. Dazu benutzen wir unsere Werkzeuge, Informationsmaterial aus vertrauenswürdigen Quellen. Mit zusätzlichem Wissen lassen sich Vorurteile gut aufweichen. Dazu müssen wir immer darauf achten, was auf der Schachtel steht. Wer sind die ProduzentInnen der Infos? Zweiter Schritt, Grundierung. Schnappen Sie sich Ihren Aufmerksamkeitspinsel. Falls Sie noch keinen haben, Sie können ihn ganz einfach selbst herstellen. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Mit diesem Anstrich beginnen wir zu erkennen, dass mehr Sichtbarkeit nicht automatisch mehr Betroffene bedeutet, sondern auf jeden Fall mehr Bewusstsein. Dritter Schritt, Empathie und Verständnis lag. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Mit einem breiten Pinsel tragen Sie den Verständnislack auf. Hier verstehen Sie, dass das offene Sprechen über die Themen den Betroffenen hilft, sich gesehen und weniger allein zu fühlen. Und dass die ernsthafte Auseinandersetzung mit jeder Diagnose ein wichtiger Schritt zur Unterstützung und Entstigmatisierung ist. Die Farbwahl bleibt ganz Ihnen überlassen. Ich empfehle Frühlings- oder Jadegrün für ein frisches, hoffnungsvolles Bild. Zum vierten und letzten Schritt verwenden Sie den Universalschutzlack Respekt. Die Dose gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen. Wenn etwas daneben geht, kein Problem. Der Lack ist für alle Oberflächen geeignet. So versiegeln Sie Ihr Werk und schützen es vor Witterungseinflüssen wie Ignoranz oder Unverständnis. Dieser Lack sollte regelmäßig aufgefrischt werden. Kleiner Tipp, diese Grundanleitung lässt sich leicht abwandeln, um den Lack auch für andere Themen zu verwenden. Hier einfach mit dem Wissen variieren. Und nun zum schönsten Teil des Projekts. Teilen Sie Ihre bunten Ergebnisse und Erfahrungen, um andere zu inspirieren. Bis zum nächsten Mal bei Mental Health Do It Yourself, dem Werkzeugkasten für die Seele. Und bei Mental Health Radio. Infos zu dem in dieser Folge vorgestellten Autismus-Therapiezentrum finden Sie online unter vkkj.at. Unter 8um.net, geschrieben wie die Zahl 8, und team-adhs.at finden Sie mehr Informationen zu Michaela Hartels und Martin Eisners Arbeit. Ein wichtiges Projekt für dieses Thema ist auch Gesund aus der Krise. Hier können Kinder und Jugendliche kostenlos bis zu 15 Therapieeinheiten in Anspruch nehmen. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf gesundausderkrise.at. Alle Gespräche zum Thema in voller Länge hören Sie in unserem Podcast Mental Health Radio sowie online auf mentalhealthradio.eu, wo außerdem zusätzliche Materialien zu den Episoden bereitgestellt werden. Unsere Projekte zur psychischen Gesundheit finden Sie auf mentalhealthliteracy.eu, unser Schulprojekt auf mentalhealthdays.eu. Unterstützung zu Fragen der psychischen Gesundheit bietet die Seite gesundheit.gv.at. In Krisensituationen ist die Telefonseelsorge unter 142 rund um die Uhr erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht auf ratauftraht.at online und unter 147 telefonische Beratung bereit. Im Notfall, auch im Seelischen, kontaktieren Sie bitte die Rettung unter 144. Mental Health Radio ist eine Produktion von Inspiris Film in Kooperation mit Radio Technikum City und dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Golly Marbo, die auch die Redaktion verantworten. Redaktionelle Mitarbeit Melina Beer, Audioproduktion Kari Koren, Supervision Musik Pogo Kreiner, Fachberatung Lisa Pongratz.